Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid, trotz des Schneegestöbers. Ich sage das deshalb, damit man nachher, wenn man das auf YouTube nachhört, noch weiß, wir haben eine wunderschöne Schneelandschaft. Also seit dem Wochenende fühle ich mich wieder so, wie ich mir die Schweiz ursprünglich mal vorgestellt habe, als ich hierher gekommen bin. Ja, heute auf dem Weg mit den Tannen, die da rechts und links von der Autobahn weiß behangen sind, wunderschön. Ich begrüße euch auf YouTube, wenn ihr euch das hier später vielleicht anschaut und auch alle, die das eventuell auf den Podcasts dann anhören. Ihr seht es hinter mir, wir sind mitten in der Weihnachtszeit, eine Kerze brennt, das heißt erster Advent und eigentlich wollte ich ein Fernglas mitbringen heute, das habe ich vergessen, aber ihr wisst ja alle, was ein Fernglas ist. Ja, das hält man sich so ans Auge und dann zoomt man so einen Ausschnitt von einem größeren Bild an sich ran. Ja, und rechts und links sieht man nüt mehr, man sieht nur noch diesen Ausschnitt. Und für mich ist Weihnachten oft wie so ein Blick durchs Fernglas. Ja, man konzentriert sich auf einen Teil aus dem Leben von Jesus und überhaupt aus Gott und dieser Teil sieht dann ungefähr so aus. Ja, da konzentriert man sich ein Zwölftel vom Jahr auf diesen Teil von Jesus. Das ist übrigens irgendwie ein Ausschnitt aus einem ganz neuen Jesus-Film, habe ich gelesen. Der kommt, genau, so sieht es dann aus. Jesus als Baby, das ist mega sympathisch und knuddelig und das finden wir Christen toll und das finden auch die Menschen, die jetzt nicht unbedingt glauben, toll, weil dieser Jesus, der tut einem nüt, der ist nur sympathisch. Ich persönlich mag es deshalb auch gerade so um Weihnachten herum und so am ersten Advent ganz bewusst mal, wenn ich predige, so das Fernglas mal wegzunehmen und zu sagen, ja, das werden wir jetzt viel sehen, aber lass uns nicht vergessen, wer das eigentlich vorher gewesen ist, bevor Jesus Baby wurde. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist gar nicht so verrückt bekannt, aber da wird gut zusammengefasst, wer das eigentlich ist, der da jetzt bei diesem jungen Mädel im Arm liegt, der Maria. Wenn ihr wollt, ich habe den Text gewählt aus dem Kolosserbrief. Den wollen wir doch kurz so zum Einstieg mal zusammen lesen. Einfach nur, um uns das in Erinnerung zu rufen. Ja? Kolosser 1 ab Vers 15 steht, dieses Baby, also eigentlich steht da Jesus, dieses Baby ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Man müsste jetzt eigentlich sagen gewesen, da erzähle ich gleich noch was zu, Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. In ihm ist alles erschaffen worden, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ganz kurzer Ausschnitt aus dem Kolosserbrief, das ist Jesus. Und dieses Wort hier übrigens, das Wort Ebenbild, das ist im Griechischen, meint es eine ziemlich identische Kopie. Damit probiert der Paulus zu sagen, dass Jesus und Gott eigentlich bis zur Menschwerdung ein und dasselbe war. Ja, das ist so wie dein Arm oder dein Bein oder deine Zunge. Das ist ein Teil von dir, das bist du. Ja, er probiert irgendwie zu sagen, bevor Jesus Baby geworden ist, Mensch geworden ist, war Jesus Gott, hat die Welt geschaffen. Ja. Aber dann, und jetzt kommen wir zu Weihnachten, aber dann hat Gott eine radikale Entscheidung getroffen. Und auch das probiert der Paulus in Worte zu fassen. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen und ihr denkt jetzt noch nicht, ist doch alles bekannt. Weil das, was ich euch heute sagen möchte, ist, glaube ich, gar nicht so in den Köpfen drin. Also, das ist hier Jesus vor seiner Geburt, bevor er Mensch wurde. Jesus und Gott ein und dasselbe. Dann radikale Entscheidung. Auch da ringt der Paulus nach Worten, um diese radikale Entscheidung zu präsentieren. Da springen wir jetzt mal in den Philipperbrief. Die Verse sind bekannter. Ja, steht in Philipper 2 ab Vers 6. Jetzt, und die Verse lasst euch jetzt mal zergehen auf der Zunge. Da schreibt der Paulus: Jesus, als er, man müsste sagen, noch in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu bleiben, ja, sondern Jesus entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen oder wie ein Mensch. Ich glaube, dass das für Gott nicht so leicht war, wie wir das gemeinhin so Weihnachten denken, ein Teil von sich selbst wie abzuschneiden. Das meint nämlich das Wort entäußern. Und ich bin darauf gekommen, dass das vielleicht für Gott gar nicht so leicht war, als ich mir die Biografie von dem Aaron Rellstone vor einiger Zeit angeschaut habe. Das gibt's als Buch, das gibt's als Film, sehr empfehlenswert. Der Aaron Rellstone, ich habe euch ein Bild mitgebracht, der ist weltbekannt geworden, weil der abgestürzt ist. Ja, und das ist die Felsspalte, in der dieser Aaron Rellstone abgestürzt ist. Und in dieser Felsspalte musste der 5 Tage sein. Der ist beim Runterfallen nämlich so dumm gestürzt, dass auf seinen Arm noch ein Stein von oben runtergefallen ist. Das ist effektiv genau der Stein hier. Den hat man da auch nie wieder rausgekriegt. Und da war sein Arm drin. Ja, und er hat 5 Tage gehofft, dass er da wieder rauskommt. Und als er gemerkt hat, passt nicht, hat er sein Sackmesser vorgenommen und sich selbst den Arm amputiert. Ja, ist eine wahre Geschichte. Ihr seht ihn da. Der hat es effektiv überlebt und ist mittlerweile Motivationscoach, weil er sagt, uns ist alles möglich. Ja, und er geht in Schulen und versucht Kids wirklich auch von ihrer mentalen Stärke zu überzeugen. Ich denke, ihr seht, wieso ich euch das sage. Ja, der Film ist sehr sehenswert, der heißt irgendwie 128 Stunden oder so heißt der Film. Oder wie viel sind 5 mal 24? Ich weiß es ja gerade, ich habe jetzt aus dem Bauch geschossen. Ja, ich bin gerade im Heiligen Geist, ja, nicht in Mathematik. Also, Scherz beiseite. Dieser Film, der hat mir effektiv ein bisschen vor Augen geführt, was hat es für Gott bedeutet, als er auf einmal die Entscheidung getroffen hat, ich trenne einen Teil von mir ab. Genau das, und jetzt seid ihr vielleicht bei mir, meint nämlich dieses Wort da. Entäußern. Entäußern. Jesus ist wie eine Entäußerung. Jesus ist wie ein Teil von Gott, der jetzt aus 1, 2 gemacht hat. Ja? Und dieser Teil von Gott, der dann in Jesus Mensch geworden ist, lasst diesen Text auf euch wirken, der ist nicht mehr in der Gestalt Gottes. Steht da, richtig? Er ist nicht mehr Gott gleich. Ich weiß, ganz viele Christen wollen das gerne glauben, ist aber nicht so. Vom Griechischen ganz klar. Jesus ist nicht mehr gleich Gott, sondern Jesus ist ein Teil von Gott, der alle Göttlichkeit abgelegt hat. Freiwillig. Und Jesus ist jetzt wie ein Mensch. Und das heißt, und ihr könnt das in den Evangelien ja nachlesen, das heißt, aus einem souveränen, allmächtigen, allwissenden, unantastbaren Geist wurde ein Mensch, der essen musste, der schlafen musste, der aufs WC musste, der nicht mehr souverän war, der nicht mehr allwissend war, wusste nicht, wann er eines Tages wiederkommt. Da sagt er, das weiß nur mein Vater im Himmel. Er hatte keine Ahnung mehr, was er tun sollte, es sei denn, der Vater zeigte ihm das, sagte er selber. Lesen wir in der Bibel, überlesen wir aber häufig. Ja. Paulus schreibt es hier, und das könnt ihr euch ja gut im Griechischen mal angucken. Es ist so spannend, wenn man sich die Worte anguckt. Paulus versucht hier, genauso wie er sagt, wer Jesus vor seiner Geburt war, versucht er hier zu sagen, wer Jesus nach seiner Geburt geworden ist. Nämlich ein von Gott losgelöster Teil, der Mensch geworden ist. Und ich persönlich mag das am Weihnachtsfest, mich immer wieder dran zu erinnern, wieso hat Gott das eigentlich gemacht? Wieso der Aaron seinen Arm abgeschnitten hat, ist klar. Er wollte überleben. Wieso hat Gott, ich sage jetzt mal im Bild gesprochen, seinen Arm abgeschnitten und hat es auf die Erde geschickt als Mensch? Wieso? Ja, es gibt zwei Antworten in der Bibel auf die Frage. Und die Antwort 1 kennen fast alle Christen, weil das wird seit 2000 Jahren nonstop von den Kanzeln gepredigt. Antwort 2 ignorieren fast alle Christen, obwohl das genauso in der Bibel steht. Der Einfachheit halber erzähle ich euch zuerst Antwort 1, weil damit könnt ihr euch absolut identifizieren. Das hört man in der Kinderstunde bis zum Grabe. Ist auch super wichtig. Antwort 1 ist wichtig. Antwort 2 bringt euch im Hier und Jetzt aber mehr. Also Antwort 1. Die Zusammenhänge sind euch total bekannt, darum habe ich die jetzt nicht mit Bibelversen, sondern mit Bildern illustriert. Die erste Antwort ist, Gott wurde Mensch, um am Kreuz für uns sterben zu können. Das ist der erste Grund, warum Gott sich den Arm abgeschnitten hat und das zu Jesus hat werden lassen. Ja? Ihr wisst es, das Kreuz ist der Weg von Gott, Menschen zurückzubringen zu ihm. Ihr kennt ja die Zusammenhänge. Ja? Adam und Eva waren geschaffen in perfekter Gemeinschaft. Dann kam der Teufel, hat die Menschen verführt. Eigentlich waren die Menschen die Herrschaftsleute über die Welt. Und eben, weil sie dem Teufel geglaubt haben, ging die Herrschaft über zum Satan. Ja, der Satan wurde der Herrscher der Welt. Als dann Jesus auf die Welt kam, habe ich auch ein spannendes Bild gefunden, hat der Teufel natürlich sofort probiert, auch Jesus zu verführen, so wie er dich irgendwann mal gekriegt hat. Ja, das Besondere an Jesus ist halt, dass Jesus wirklich immer widerstanden hat. Die Bibel sagt, er war frei von Sünden, er hat dem Teufel in die Schranken gewiesen. Genau darum ist ja sein Tod auch so mächtig. Weil, das machen wir uns oft nicht bewusst, aber Jesus hätte ja gar nicht sterben brauchen. Er wäre der einzige Mensch, der nicht hätte sterben brauchen, weil nur Sünder sterben müssen. Jetzt ist Jesus aber trotzdem gestorben. Und darum, sagt die Bibel, kann jeder, der an diesen Jesus glaubt, zurück in den Himmel. Das ist die Logik in der Kurzzusammenfassung von der ersten Antwort, wieso ist Gott Mensch geworden? Einverstanden? Nick doch mal. Ja, ist gut. Das kennen wir alle. Ne? Genau. Wie gesagt, das ist bekannt. Der zweite Grund, über den möchte ich ein paar Minuten mehr reden, weil so viel wie darüber in der Kirchengeschichte gesprochen wurde oder wird, es ist ja auch wichtig, über den ersten Grund, so wenig wird über den zweiten gesprochen. Dabei spricht das Neue Testament da mindestens genauso viel drüber, über den zweiten Grund wie über den ersten. Und in den Worten von Jesus sogar bekommt der zweite Grund wesentlich mehr Aufmerksamkeit als der erste. Er sagt zwar immer wieder, ich bin gekommen, um zu sterben, sagt er auch, aber das, was ich euch jetzt sage, der zweite Grund, ist eigentlich bei Jesus in der Botschaft viel, viel, viel wichtiger. Also ich würde sagen fast 70-30. Was ist der zweite Grund? Ich habe euch einen markanten Bibelvers dazu rausgesucht aus dem Petrusbrief. Das ist der zweite Grund, wieso Jesus Mensch geworden ist. Ja, da schreibt der Petrus Folgendes für euch, die ihr das notiert, 1. Petrus 2 ab Vers 21. Da schreibt der Petrus, denn dazu seid ihr berufen worden, es geht ums Gläubigwerden, dazu seid ihr errettet worden, weil, und jetzt kommt der zweite Grund, Christus für uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Jesus ist vorausgegangen, ihr lauft hinterher. Ja, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, damit ihr in den Himmel kommt. Steht da nicht. Da steht, damit wir in oder der Gerechtigkeit leben sollen. Ich sage gleich noch was zu diesem Wort Gerechtigkeit. Das ist nämlich sehr spannend. In diesen Versen, wenn du das sehen willst, steht der zweite Grund drin, warum Jesus Mensch geworden ist. Er ist nämlich nicht nur dein Retter und dein Erlöser, was wir immer sagen, sondern er ist auch unser Vorbild. Der, der es vorgemacht hat. Ja? Nicht nur gestorben, damit du in den Himmel kommst, auch auf die Erde gekommen, damit du jetzt ein kraftvolles, heiliges, erfülltes Leben führen sollst. Ja? Und all das, und das ist im Deutschen so schade, dass man das oft nicht rauskriegt, all das ist durch dieses Wort, ich glaube, genau, Gerechtigkeit im Griechischen, total krass ausgedrückt. Wir sind so geprägt, wir lesen das Wort und denken, damit ist der Himmel gemeint. Ganz weit falsch. Mit diesem Wort Gerechtigkeit ist was ganz anderes gemeint. Ich lese euch mal vor, was das Lexikon dazu schreibt, also das Wörterbuch. Ja? Das habe ich einfach nur abgeschrieben. Das Wörterbuch erklärt dieses Wort folgendermaßen. Dieses Wort meint einen Zustand, der so ist, wie er eigentlich schon immer hätte sein sollen. Ich lese das nochmal vor, jetzt könnt ihr nochmal aufpassen. Dieses Wort meint einen Zustand, der so ist, wie er eigentlich schon immer hätte sein sollen. Also, was hier steht ist, Jesus ist für uns gestorben, damit wir so leben sollen, wie wir eigentlich schon immer hätten leben sollen. Das ist der Wahnsinn. Ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, weil ich da seit 5 Jahren drüber predige und gleichwohl ist es so spannend, das immer wieder an 1000 Stellen in der Bibel zu entdecken, selbst an Weihnachten. Jesus wurde ein Mensch, um dir zu zeigen, wie du eigentlich leben sollst. Die Kirche hat daraus gemacht, Jesus ist gekommen, damit du eines Tages in den Himmel kommst. Das ist wahr. Aber was ist denn in der Zeit zwischen deiner Bekehrung und dem Himmel? Da hat Jesus dir gezeigt, wie du in der Zwischenzeit leben sollst. Und ihr Lieben, in den Worten Jesu bekommt dieser zweite Grund wesentlich mehr Gewicht als sein Sterben. Ihr könnt es einfach mal zählen. Wie oft hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um zu sterben? Und wie oft hat Jesus sowas gesagt wie hier in Johannes 14, Vers 12? Ich lese das mal vor, weil ich mag diesen Vers. Da sagt er seinen Jüngern, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Er wird sogar größere, hups, als diese tun, weil ich zurückgehe zum Vater. Gott ist Mensch geworden, um für dich zu sterben, um dich zu erlösen. Ja, Gott ist aber auch Mensch geworden, um dir zu zeigen, wie du eigentlich schon immer hättest leben sollen, wenn diese ganze Sache im Paradies, im Sündenfall nicht dazwischen gekommen wäre. Ja, Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen, was ganz am Anfang im Paradies kaputt gegangen ist. Okay. Jesus ist gekommen, um dich wieder in den Status zu setzen, in dem der Mensch ursprünglich von Anfang an hätte bleiben sollen. Ich habe euch das ja auch schon mal erzählt in früheren Predigten. Gell? Die Menschen im ersten Jahrhundert, die haben die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus nicht deshalb Christen genannt, weil das so ein tolles Wort ist oder das irgendwie sonst gängig gewesen wäre. Sondern die ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus wurden Christen genannt, weil die gelebt haben wie Christus. Das ist der Grund, wieso du Christ heißt. Und wenn du sagst, ich bin ein Christ, und ich glaube, das hat hoffentlich jeder von euch schon mal gesagt, dann sagst du damit eigentlich, ich bin wie Christus. Es ist nur jammerschade, dass so viele Christen nicht leben wie Christus. Weil eigentlich wäre das die Idee. Weihnachten ist der Startschuss, dass Jesus angefangen hat, dir zu zeigen, wie du leben sollst. Du bist geboren wie er, du bist erwachsen geworden wie er und dann irgendwann kannst du die Beziehung zu Gott aufbauen wie er und dann kannst du die Stimme Gottes hören wie er. Dann kannst du anfangen, in der Kraft vom Heiligen Geist zu lieben wie er. Dann sollst du bitte anfangen zu heilen wie er. Dann sollst du bitte lernen, dem Teufel zu widerstehen wie er. Ich könnte das jetzt endlos weitermachen. Aber ich glaube, dass ihr schon versteht, was der zweite Grund ist. Und ich glaube, dass hier keiner sitzt, der die Bibel schon mal gelesen hat und nicht genau weiß, dass das, was ich hier gerade predige, absolut so auch in der Bibel steht. Und darum lasse ich ja auch so ganz, ganz provokant ein bisschen diesen Vers jetzt einfach schon seit 5 Minuten da stehen. Du sollst leben wie Jesus. Das Tolle ist, das Geniale ist, du kannst es ja auch. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, die ich ganz am Anfang gelesen habe. Das war Absicht, weil am Anfang ging es nur darum, lerne wieder zu lächeln und fröhlich zu sein. Jetzt ist die Stufe der Proaktivität ein bisschen tiefer. Jetzt geht es nicht mehr nur ums Lächeln. Jetzt geht es auf einmal ums Lieben. Jetzt geht es ums Hören. Jetzt geht es ums Heilen. Jetzt geht es um der Finsternis widerstehen. Auch da musst du proaktiv werden. Die Bibel sagt, du kannst es. Du kannst es, weil Jesus gestorben ist, auferstanden ist und du durch den Glauben an ihn, an dieses Baby, was dann irgendwann als Erwachsener gestorben ist, bist du zu einem Sohn Gottes geworden, sagt die Bibel. Bist du zu einer Tochter Gottes geworden, sagt die Bibel. Und gell, wir lesen ja immer alle, wir lesen ja Weihnachten immer die Weihnachtsgeschichte. Ja, und das ist auch cool, aber ich möchte euch ermutigen, mal weiterzulesen. Weiterzulesen, auch in der Adventszeit. Und jetzt sage ich, was ich will euch damit nicht provozieren, aber ihr habt sicher eine alte Bibel rumliegen zu Hause. Ihr könnt ja mal weiterlesen und überall da, wo Jesus steht, macht ihr mit so einem ganz feinen Bleistift mal einen Strich durch Jesus und schreibt euren Namen dahin. Nur mal so als Illustration, weil genau das ist das, was Jesus hier sagt, richtig? Wenn du das liest, es ist so spannend, die Evangelien zu lesen und zu denken, ich kann das auch. Theoretisch. Ich kann das. Ja, ich kann auch so lieben wie Jesus. Ich kann auch so beten wie Jesus, die ganze Nacht durch. Ich kann auch so heilen wie Jesus. Vielleicht nicht immer, aber ich probiere es mal. Ich kann auch so dämonische Mächte der Finsternis bekämpfen wie Jesus. Hey, das ist so spannend. Ihr könnt aber bei der Weihnachtsgeschichte anfangen, weil ihr seid genauso auf die Welt gekommen wie Jesus. Da hat keiner Zweifel. Der Rest funktioniert von der Bibel her auch. Und ich glaube, die Predigt ist total einfach. Es ist einfach nur die Ermutigung, am ersten Advent zu glauben, was da wirklich steht. Gell, das ist so spannend. Wir Christen schlagen uns die Köpfe ein mit Ungläubigen über die Frage, war Maria Jungfrau bei der Empfängnis? Mein Gott, wird darüber gestritten. Ja, da sind wir überzeugt und würden uns dafür schlagen lassen. Wir glauben an die Jungfrauengeburt. Was ist denn damit? Das steht häufiger drin als die Jungfrauengeburt. Ich würde vorschlagen, wir glauben doch einfach an beides. An die Jungfrauengeburt und auch an den ganzen Rest, der in der Bibel steht, wo Jesus gesagt hat. Ich möchte uns ermutigen, am ersten Advent einfach das Fernglas bewusst mal von den Augen zu nehmen und zu sagen, ich bin mal bereit, nicht diesen verengten Blick zu haben, der auch schön ist, sondern den Blick wieder breit zu machen. Ich verstehe wieder neu, was Gott da eigentlich gemacht hat. Zack, als er in Jesus einen Teil von sich abgeschnitten hat und auf die Erde geschickt hat, um für dich zu sterben und um dir ein Vorbild zu hinterlassen. Er hat dir gezeigt, wie du eigentlich von Anfang an leben solltest. Amen. Amen.